kommt noch der eine oder andere hinzu.
Abgemeldet hat sich heute der Erner noch kurzfristig, er ist spät nach Hause gekommen. Und ja, der Hans-Peter, sehe ich sein Standbild, das ist in Ordnung. Ich nehme an, er ist noch im Spital und kommt von dort hinzu. Ich hoffe, die Elisabeth habe ich nicht vergessen oder hat einen Zugang. Sonst beginnen wir mit dem Lied Nummer 31 aus dem Grünen. Freude im Herrn. 31. Nur mit Jesu will ich Pilger wandern, nur mit ihm gefroh ich ein und aus. Weg und Ziel find ich bei keinem anderen, er allein bringt Heil in Herz und Haus. Er allein bringt Heil in Herz und Haus. Berg und Tal und Feld und Wald und Meere, froh durchwall ich sie an seiner Hand. Wenn der Herr nicht mein Begleiter wäre, fänd ich nie das wahre Vaterland. Fänd ich nie das wahre Vaterland. Er ist Schutz, wenn ich mich niederlege, er mein Hort, wenn früh ich stehe auf. Mein Berater auf dem Scheidewege und mein Fenus bei rauem Pilgerlauf und mein Trost bei rauem Pilgerlauf. Bei dem Herrn will ich stets Einkehr halten, er sei Speis und Trank und Freude mir. Seine Gnade will ich lassen walten, ihm befehl ich Leib und Seele hier. Ihm befehl ich Leib und Seele hier. Bis es Abend wird für mich hienieden und der Ruf zur ewigen Heimat hin. Bis mit ihm ich gehe ein zum Frieden, wo ich selger Himmelsbürger bin, wo ich selger Himmelsbürger bin.
Herr Jesus, hab Danke, dass du bei dem Wandel in diesem, ja, manche sagen Jammertal auf dieser Welt, dass du dabei bist, dass du mit uns Pilger wandern willst und tust, dass wir in dir und du in uns durch diese Zeit gehen, wo wir dich noch nicht sehen, aber an dich glauben, wir voll auf dich vertrauen, auf deine Liebe, deine Gnade, deine Erlösung, deine Zurechtweisung und dein Wort, das du uns gegeben hast, damit wir dich immer besser kennenlernen, hören, was du uns sagst, hören und lesen, was du uns sagst, im Gehorchen und im Glauben wachsen. Jesus, Herr, danke dir für das alles. Amen.
Also, der Arthur hat sich auch noch abgemolten, habt ihr vielleicht gesehen, und das Reingeschriebene kommt vielleicht noch später dazu. Dann Gebetsanliegen haben wir Dank für die erfolgte, gut gegangene Operation von Hans-Peter am Montag, der jetzt noch im Spital weilt, vielleicht bis morgen sehen wir. Dann dürfen wir für ihn beten, für Heilung. Sonst habe ich jetzt nichts speziell Neues gesehen. Oder ich habe etwas noch vergessen von der Woche her. Dann bitte ergänzt es.
Unser Gott und Herr Jesus, sagt Dank, dass das mit der Operation vom Bruder Hans-Peter gut verlaufen ist und du kennst den weiteren Weg. Und hab Dank, dass du in dieser Sache ein Erhalter bist, nämlich von denen, die dir anhängen, die Kinder Gottes sind und eben hier als Fremdlinge noch wandeln. Und hab Dank, dass wir in Liebe wandeln dürfen, wie auch du, der Christus, eben uns geliebt hast. Und du hast dich selbst für uns hingegeben, als Opfergabe, als Schlachtopfer, dem einen Gott zu einem duftenden Wohlgeruch hast du es getan, Herr. Hab Dank. Und hab Dank, dass wir auch Nachahmer sein dürfen, nämlich Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder. Und wir waren einst in der Finsternis, aber jetzt sind wir eben Licht in dir, Herr. Hab Dank, dass wir auch prüfen dürfen, was dir wohlgefällig ist. Amen.
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 Jesus, so wollen wir danken, dass wir jetzt noch als Pilger in diesem Zeitlauf dieser Erde sein dürfen, wandeln in deiner Kraft, in deiner Leitung, geführt durch das Wort, gelehrt durch dein Wort und immer wieder auch korrigiert durch dein Wort. Wir danken dir, dass wir in dieser Welt wissen, dass wir hier nichts haben, dass wir aber in dir alles haben und dass wir nichts aus dieser Welt mitnehmen, dass wir, wenn wir bei dir sind, diesen Leib hinter uns lassen und einen neuen bekommen. Und wir danken einfach, dass wir jetzt trotz all diesem Wissen, dass wir im Glauben uns im Glauben halten, uns daran festhalten, dass wir jetzt noch auf dieser Erde wandeln und auch noch viele Menschen zu dir hinrufen können. Danken dir auch darin, deiner Hilfe, dieser Gnade, die du jetzt noch allen Menschen schenkst, indem du auch wirkst in deinem Heiligen Geiste und den Menschen, dass sie doch erkennen mögen, dass sie verloren sind, und schenk uns, dass wir ihnen zeigen können, darauf hinweisen können, wer du bist und was du getan hast, und dass sie ans Kreuz kommen müssen, um errettet zu werden. Wir danken für diese Gnade und diese Liebe, die wir in dir haben. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Herr Jesus, ja, wir möchten auch bitten für, auch gerade in dieser Zeit, ja, dass auch die Kalender oder Traktate auch dazu dienen, dass dieses Wort, dieser Same, wo jetzt ausgestreut wird, wie der Sämann, dass doch das auch ja auf fruchtbaren Boden fallen kann, nicht auf verhärtete Herzen. Ja, so möchten wir doch alle Menschen, die Rahmen befehlen, gerade jetzt auch Zeit der Not ist, dass doch viele zur Besinnung kommen und zum Glauben an dich kommen können. Amen.
Amen.
Amen. Ja, Herr Jesus, hilf uns auch in der Arbeitswelt, wenn wir da im Stress sind, jetzt vielleicht Ende Jahr, was alles hektisch wird, dass wir da auch immer den Blick auf dich gerichtet haben, dich fragen und dich bitten um Hilfe, damit wir wohlgefällig sind vor dir, dass wir unser Verhalten, dass das wohlgefällig ist vor dir, dass wir ein Zeugnis sein dürfen, und dass erkannt wird, dass wir dir nachfolgen. Also bitten wir jetzt auch für die Leute, die vielleicht keine Arbeit haben, dass sie ihre Zeit nutzen, gut nutzen und auskosten für deinen Dienst. Auch bitten wir dafür, dass sie auch etwas finden, Arbeit, und dass du sie tragst in dieser Zeit. Amen.
Amen.
Amen. Jesus, auch heute dürfen wir dir wieder unsere Regierungen, unsere Beamten anbefehlen, die eine sehr schwierige Aufgabe zu bewältigen haben und den Menschen erklären müssen und sie schützen müssen. Sie müssen ihnen erklären, warum sie vielleicht jetzt wieder zu Hause bleiben müssen und nicht sich versammeln dürfen, obwohl doch alles so gut aussagen im Sommer, und gib ihnen ja die richtigen Worte, dass die Menschen ja eben auch den Regierungen untertan sind und dass vor allem wir unsere Freiheit haben, dich, Herr Jesus, zu verehren, anzubeten, uns zu versammeln, dass wir diese Freiheit weiter haben, auch Traktate zu verteilen, dass wir die Freiheit haben, das Evangelium zu verkünden, wo es denn offene Herzen findet, damit noch mehr zum Glauben kommen. Hab Dank dafür, dass du Beamte eingesetzt hast, dass du Gewalten eingesetzt hast, die für diese Sicherheit sorgen, die für diese Ruhe sorgen, die wir dann auch nutzen können. Amen.
Amen.
Amen. Ja, Herr Jesus, wir bitten dich jetzt auch für unsere Angehörigen, vielleicht gerade in dieser Zeit, wo es wegen der Festigkeiten viele Gesprächsmöglichkeiten gibt, schenkt uns weise Worte, die einem den Herzen aufgehen mögen, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sich für dich entscheiden dürfen. Ja, so hilf du uns dabei in dieser Sache. Amen.
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 dann wollen wir fortfahren mit unserer Wortbetrachtung. Matthäus, Kapitel 12, so um Vers 43 sind wir stehen geblieben. Der Arthur ist nicht hier, vielleicht möchte ein Bruder uns vorlesen, ein paar weitere Verse und anschließend der Andi noch seine Zusammenfassung. Sonst kann auch ich lesen. Dann lese ich, bitte korrigiert mich, beim Vers 43 sollte das nicht stimmen. Lese ich Matthäus 12 ab Vers 43. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter, Ruhe suchend und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen da selbst. Und das letzte jenes Menschen wird ärger als das erste. Also wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. An jenem Tage aber ging Jesus aus dem Hause hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen zu ihm, so dass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging aus zu säen, und indem er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinichte, wo es nicht viel Erde hatte, und alsbald ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Und das eine 100, das andere 60, das andere 30-fältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören und noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesaja erfüllt, welche sagt, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Bis dahin.
Ja, ich habe ein paar Punkte zum letzten Mal. Das Gesetz ist für den Menschen ein Zuchtmeister, so dass er erkannt, so dass er erkennt, dass er es nicht halten kann. Denn wer ein Gebot nicht halten kann, ist dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Es dient damit der Überführung. Vergleiche dazu Jakobus 2, Vers 10. Gute Bäume tragen gute Früchte und schlechte faule. Die guten Früchte zeigen sich in der Nächstenliebe, Langmut, Güte, im Evangelisieren und so weiter. Eine äußerlich schöne Frucht kann aber innen faul sein. Mit dem Drucktest wird seine Fäulnis erkannt. Wir haben eine Verantwortung und können freie Entscheidungen treffen. Gott wollte so oft sein Volk zu sich hin versammeln und sandte Propheten und zuletzt seinen Sohn, den Herrn Jesus. Aber sie wollten nicht. Mit unserem Mund können wir Segen und Fluch aussprechen. Wir müssen aber unsere Worte mit Bedacht auswählen, denn wir werden über unsere Worte Rechenschaft ablegen müssen. Das Zeichen Jonas, dass der Herr Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein wird und nach dieser Zeit auferstehen wird, entging niemand und ist sehr gut bezeugt. Weil die Königin von Sheba über die Weisheit Salomons hörte, wollte sie es sehen. Und als der König Salomon alle ihre Rätsel lösen konnte, sah sie die Weisheit Salomons und lobte. Die Pharisäer sahen viel mehr und glaubten nicht. Wir können hören und nachlesen und glauben. So, das war's von mir. Vielleicht hat noch jemand andere Punkte oder Korrekturen. Ich hätte eine Frage, und zwar haben wir ja gehört, wegen dem Menschen oder wegen dem leeren Raum, da wo wieder diese Geister, diese unreinen Geister hineinkommen. Was war eigentlich das Problem? Das Innere war ja leer und schön geschmückt. Was war nicht gut, dass dieser Geist wieder kommen konnte?
Das Haus war nicht gefüllt. Also das bedeutet eben dieses Wort. Ich erlaube mir auch das so zu sagen, dass zwischen Vers 43 und 45 das Schlüsselwort, um es ganz zu verstehen, ist das Wort leer. Es ist sauber gemacht und geschmückt. Und nichts ist in ihm. Hier ein Bild, eben, was Herr Jesus dann eben noch sagt. Und praktisch auf die Menschen, die nicht gläubig sind. Was fehlt hier? Es ist der Glaube. Die Umkehr zu ihm und der Glaube. Und dann eben, was auch einige Ausleger schreiben, der Heilige Geist, so wie wir es im Johannes auch Evangelium auch lesen. Also das Wort leer bedeutet ohne Gemeinschaft mit ihm.
Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut, im Clever steht ein Begriff Scholazzo, der heißt Muße haben. Und eine Bedeutung ist dann Leerstehen von Häusern oder Orten, Unbewohnt sein. Und Für mich ist es eben so, dass ein bereitetes Haus nichts nützt, wenn es nicht richtig gefüllt wird. Ja, das Leerstehen. Und Israel hatte das Angebot, das abgelehnt. Ich denke, das bezieht sich. Haus hatten wir schon, das Haus haben wir schon mehrfach gehört im Matthäus-Evangelium. Und der Herr Jesus geht ja auch dann am Ende von Kapitel 12, Anfang Kapitel 13 aus dem Hause. Gucken, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Vers 1, genau. Irgendwo so ein paar Kapitel zurück ging er ins Haus hinein. Jetzt geht er raus aus dem Haus. Und wir hatten damals schon gesagt, Haus Israel. Das wird es wahrscheinlich sein, denke ich mal. Okay, setzt er sich sogar an den See. Völker, vielleicht. Sie haben ihn ja massiv abgelehnt, das haben wir ja gesehen. Ich glaube, 14 Mal war es gesagt worden. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber das stimmt bestimmt. Und bis hin zur Lästerung des Geistes haben sie ihn ja abgelehnt und verworfen. Und dann kommt die Konsequenz. Und ich denke, das ist heute noch nicht vollendet, was an Schlingen kommen wird über Israel. Wir wissen ja, dass laut Sacharja 13 zwei Drittel aus Israel vernichtet wird. Ein Drittel der Überrest überlebt, weil er sich dann bekehrt.
Man könnte auch sagen, dass dieses Ereignis, dass Herr Jesus wendet es ja hier als Beispiel auf, also beschreibt er einen Menschen, von dem der unreine Geist ausgefahren ist, bis hin dann, dass eben er dann sieben andere holt, die schlimmer sind als er. Und es ist auf jeden Fall, bevor der neue Bund aufgerichtet wird, weil ja dann mit dem neuen Bund ja praktisch es in ihre Herzen geschrieben wird und der Geist ja da ist. Also das so als Hinweis. Es ist auf jeden Fall innerhalb der Trübsalszeit.
In Vers 43 heißt es ja, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert der dürre Örter. Wir haben ja in Vers 22 gesehen, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Eben, das ist eigentlich eben das Bild auch. Eben da war der Besessene, hatte Jesus geheilt. Aber man kann auch sagen, eigentlich ist es ja, sie wurden ja, Israel wurde ja dann, sie waren ja ungehorsam, oder? Und dann wurden sie nach Babel gebracht oder zum Gericht und sind ja dann wieder zurückgekommen, oder? Unter Esra Nehemia. Und dort hatten sie eigentlich keinen Götzendienst mehr. Vorher hatten sie Götzendienst, darum wurden sie ja unter anderem auch eben dann zum Gericht nach Babel gebracht, oder? Aber sie sind retourgekommen, hatten, man liest eigentlich nichts mehr über Götzendienst nachher im Lande. Und kommen dann den Balken die Dämonen wieder zurück. Oder? Ich will in mein Haus zurückkehren, in das Haus Israel zurückkehren. Ich meine, vorher, das ist ja wahnsinnig, oder? Vorher hat eben der Jesus geheilt durch den Geist und sie sagen zu ihm, durch die Kraft des Beelzebub hat er das gemacht, oder? Also irgendwie, das ist ganz schlimm, oder? Ja, und dann eben, das wird sicher zukünftig auch noch kommen, ist ja die Gnadenzeit dazwischen, aber zukünftig wird ja das kommen dann, eben Matthäus 24, eben und auch 2. Thessalonicher 2 ist wahrscheinlich die Spitze dann vom Eisberg, oder 2. Thessalonicher 2, wenn sie ja den Götzen aufstellen im Tempel. 2. Thessalonicher 2, Vers, wo ist das Vers? Vers 4. Der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Eben das ist ja dann eben der, eben das Bild, oder? Der Mensch macht sich zu Gott, oder? Das ist dämonisch dann, oder? Das ist ja dann ganz dämonisch. Das können wir, das ist ja dann in der Drangsalszeit oder in der Mitte. Das können wir jetzt einfach noch nicht richtig verstehen, aber das ist dann das wahrscheinlich die Spitze, dass eben dann ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Oder er nimmt 7 andere Geister. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister, eben vollkommen. Vollkommen wird das sein, das vollkommen Böse dann. Und der setzt sich, oder ist ein Bild dann im Tempel. Und dann, ja, dann kann nur noch Gericht kommen.
Wir sehen das vielleicht auch in Vers 29. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann, alsdann wird er sein Haus berauben. Vielleicht jetzt, weiß nicht, dieser Vers hat auch noch stark in die Zukunft hineingeht, aber das eigentlich prophezeit. Dass, ja, wenn dieses Haus, wie Martin jetzt gesagt hat, nicht mehr mit Götzendienst gefüllt ist, aber eben leer ist, geschmückt, also gekehrt, sauber gekehrt, soweit, aber leer und geschmückt ist, ja, was bedeutet, wenn das Haus geschmückt ist? Es ist eben nicht im Inneren geschmückt, sondern äußerlich. Also zumindest betrifft es die äußerlichen Dinge, oder? Sie hatten sich ja selber geschmückt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten sich ja selber all diese Dinge zugeschrieben. Und da muss natürlich dann der Herr zuerst noch kommen und diesen Starken. Gut, kann natürlich einerseits ist der Starke binden sicher auch am Kreuz, andererseits vielleicht jetzt hier mehr auf Israel bezogen, halt dann schon auch noch künftig. Ich weiß es nicht, vielleicht kann man das besser ausdrücken. Dass diese Geister, die da dann in dieses leere, gekehrte, geschmückte Haus Einzug nehmen, dass diese dann auch noch gebunden werden müssen.
Vielleicht auch so zum Verständnis, beziehungsweise auch dann im wirklich ein sehr guter Übergang dann eben später jetzt für heute zum Sämann mit dem Wort, dass man das behalten wird oder eben nicht, wie wir es im erklärenden Gleichnis an seinen Jüngern dann sehen, aber speziell dann zuerst als Übergang dann, was später kommt, eben eine Stelle aus Johannes, die in Bezug auf das Wort leer, denke ich, sehr gute Antwort gibt. Und zwar im Bericht vom Johannes, also im Evangelium vom Johannes im Kapitel 5, lese ich ein paar Verse vor. Johannes Kapitel 5. Und zwar ab Vers 38. Johannes Kapitel 5, ab Vers 38. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.
Ich habe noch bei Leer und Geschmückt auch noch leer gekehrt und geschmückt, eben der Tempel gedacht, oder? Der ist ja wunderbar ausgebaut worden, Herodes Tempel zu dieser Zeit. Und auch in Johannes 2 sagt der Jesus, in Johannes 2, ja, sie haben ja dann eben Vers 15, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen, und die Münze der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um, und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmet dies weg von hier, machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhause. An anderer Stelle heißt es, glaube ich, Räuberhöhle oder so. Oder eben, sie haben eben die, eben, es sind schöne Gebäude. Die Jünger haben gesagt, was für schöne Gebäude, oder? Der Jesus sagt, das wird abgebrochen alles. Und eben hier wie ein Kaufhaus, oder wie heute ein Kaufhaus, ich weiß es auch nicht, was da alles geschmückt. Und sie haben ja eben im Verkauf die Opfertiere dort, oder? Na, das konnte man schon, aber irgendwie ist das ein Geschäft geworden. Eben, es ist leer, oder? Geistlich leer, oder? Nur äußerlich. Eben, es ist eben wie heute Religion, wie die katholische Kirche, oder? Also, und das ist eben furchtbar, oder? Eben, wie die Pharisäer.
Wenn ich daran anknüpfen dürfte. Ich dachte noch bei Lehr ein bisschen an Dissens schreiben, und zwar an das letzte, Laodicea, und zwar, weil dort ja die Türe zu ist. Und der Herr Jesus steht jetzt außen und klopft an, und die Türe muss aufgemacht werden. Also wir haben ja gehört, das Leere müsste gefüllt sein, eben durch den Glauben und die Bekehrung an den Herrn Jesus. Und dann ist ja der Herr Jesus in der Mitte. Aber jetzt bei Laodicea ist er ja nicht in der Mitte, sondern er ist draußen. Es ist die Christenheit, die eigentlich nicht mehr den Herrn Jesus im Zentrum haben. Mir ist schon klar, dass es hier in Matthäus um Israel geht, aber wir sehen vielleicht auch angedeutet auch die Christenheit, die eben den gleichen Fehler macht. Sie haben, wie wir das jetzt auch gehört haben, äußere schöne Fassaden, schöne Strukturen und Zeremonien, aber es ist eben auch nur äußerlich.
Sie kopieren halt das Äußerliche, ohne dass sie eigentlich eine Umkehr hätten, aber ohne dass sie Buße getan hätten. Und das ist natürlich immer das Problem. Aber als Anwendung, denke ich, Andi, da können wir das sicher auch machen, wenn es ganz sicher auch vor allem eine prophetische Aussage ist auf Israel. Aber das Persönliche findet sich natürlich auch damit mit drin. Ja.
Ich musste noch an ein Tier denken. Eines der vielen Tiere. Offenbarung 13, Vers 11. 13, Vers 11 steht, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und ich glaube, in Daniel hatten wir mal gelernt, dass Erst, oder dass die Erde sei symbolisch für Israel. Also Meer dann aus der Völkerschaft und Erde aus Israel. Ja, ein anderes Tier. Und der sorgt ja dafür, dass das erste Tier angebetet wird. Nach Zeichen und Wunder. Macht ein Bild und so. Könnte es sein, dass der aus Israel ist, das Tier. Und eben dem Antichristen zuarbeitet und eines dieser schlimmen, ja, Geister sind, die noch ärger sind als der erste, der vertrieben worden ist.
Jetzt an der Stelle, wo wir im Matthäus-Evangelium angelangt sind, da haben wir viel auch von der aktiven Verwerfung der Führer Israels gelesen, also die Führer des Volkes, die ihn verworfen haben. Und ich kann es nicht mehr sinngenau wiederbringen, wie der ältere Bruder gesagt hat, aber vielleicht ähnlich eben, dass Johannes, eben der Täufer, ist Israel zu ihm rausgekommen, eben die, also die Pharisäer und so weiter, eben, und haben Buße getan, ihren Sinn geändert in Bezug auf den König und das Königreich, sich taufen lassen, haben es bekannt. Und der Herr Jesus eben hier jetzt als verworfener König von den auch von den Führern, von den Pharisäern, der holt jetzt, ich sag mal, Einzelne heraus, die an ihn glauben. Und also Einzelne, weil er verworfen worden ist. Und eine Sache eben von den Einzelnen, die das dann bekennen, die lesen wir auch in Lukas. Die Stelle, also diese beiden Verse lese ich kurz mal vor, und zwar im Lukas Kapitel 19. Ich muss bloß schauen. Ich habe das, ich glaube, gestern auch ins Forum reingestellt als Vergleich, was eben die einzelnen Menschen, wie sie über den Herrn Jesus als König gedacht haben. Und zwar, hier habe ich es, Lukas Kapitel 19, werden da aber hinzu. Ja. Vers 36, Lukas, Kapitel 19, ab Vers 36 lese ich mal. Während er aber hinzog, bereiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg, und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, also seine Nachfolger, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und jetzt kommt es gleich hier, die Lehre des Volkes, die Führer, die sagen, ey, da tun wir da zurechtweisen zum Herrn Jesus. Und dann lesen wir weiter in Vers 39 eben. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und jetzt kommt eine sehr prägnante Antwort nämlich. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und das ist ein deutliches Zeichen hier, dass es hier im Kontext jetzt wirklich um diejenigen geht, die ihm nachfolgen, um die Jünger, die es erkannt haben, die eben auch das Wort König ausgerufen haben, gepriesen der König, der da kommt im Namen eben des Herrn. Also es geht hier um den Einzelnen, im Matthäus dann speziell eben über diejenigen, die an ihn glauben und daran festhalten, dass er der erwartete König ist.
Man nimmt ja auch solche Stellen, um bestimmte Dinge hinsichtlich Dämonenaustreibung zu erklären. Ich will mich da nicht so tief einlassen, aber eines könnte ich entnehmen. Wir hatten ja schon festgestellt, Besessene heilen kann ja nur die Kraft Gottes. Es kann ja sonst nichts. Und es darf dann auch nicht leer sein. Gut, wenn der Geist Gottes kommt und verweilt, ist es dann klar. Das heißt, eine echte Bekehrung eines dämonisch Besessenen treibt den Dämonen aus. Punkt. Dann ist nämlich der Heilige Geist drin und dann ist kein Platz für einen Dämonen vorhanden. So, und das ist sicher, kann man sicher annehmen. Und hier ist es, ja, der ist halt mal gereinigt worden von bösen Geistern und da aber nichts reingekommen ist, was gut war, nämlich der Herr Jesus als sein Königreich, und weil sie ihn verworfen hatten, dann ging es ihnen richtig schlecht, wie wir das alles schon jetzt zusammenfassend schon mehrfach gesagt haben. Und jetzt kommen wir ich gehe mal jetzt zum nächsten Vers, 46. Da wird ja auch dann noch die eigene Verwandtschaft abgewiesen. Mutter, Brüder. Ja, die wollten ihn sprechen, warum auch immer. Und er, das habe ich mal gelesen, das soll wohl auch symbolisch stehen für das Volk Israel, seine Verwandten, seine Verwandtschaft. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über die seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tun wird, der in den Himmeln ist, derselbe ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und ich glaube, wir verstehen das schon, dass es eben ein wichtiges Prinzip ist, was immer gilt. Wer den Willen Gottes tut, der kommt in eine persönliche Beziehung zu ihm. Eine Umkehr, Buße, Beziehung.
Mir ist bei diesem Vers auch noch aufgefallen, dass er hier auch wieder der Herr Jesus unterbrochen wurde in der Rede. Also das muss wahrscheinlich, als er sprach zum Volk, dass diese kamen und ihn versuchten zu sprechen, deutet wahrscheinlich darauf hin, dass er in seiner Rede zum Volk auch wieder unterbrochen wurde. Wir hatten ja das auch schon mal im vorherigen Abschnitt. Das ist das, was mir aufgefallen ist.
Wenn wir etwas darüber nach sind, eben, also ich sage es mal so, wenn man es oberflächlich liest, dann denkt man, ja, wieso weist er hier seine Mutter und seine Brüder ab? Aber wenn man dann etwas darüber nachdenkt, dann stellt man eines fest, ich sage jetzt mal im großen Zusammenhang, wir sehen hier eben eine klare Sache hervorstechen, nämlich die ewige Tatsache. Also das heißt, wir haben hier, ich sage jetzt mal als Vergleich, einfacher Vergleich, seine zeitliche Mutter, seine zeitlichen Brüder. Aber dann, und das ist eben vom Wert her, der höher wiegt, nämlich ohne Ende, ohne zeitliches Ende, das ist das Ewige. Also das, was Bestand hat. Siehe nämlich, das sind meine Mutter und Und das sind meine Brüder. Und warum eben ist das so? Nämlich, das sind die, wer den Willen des Vaters tut. Und diesen krassen Unterschied hier in Matthäus, den haben wir schon mal gelesen, da sind wir schon mal eben vorbeigewandert und haben das auch bemerkt, dass es hier einen krassen Unterschied gibt. Und zwar 10, jetzt muss ich mal schauen, Matthäus Kapitel 10, das war die Bergpredigt eben. Ah ja, hier, Matthäus Kapitel 7, ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Auch an der Stelle haben wir festgestellt, dass es nur äußerliche Sachen waren, also äußerliche Werke und nichts, was von innen heraus getan wird, wie das leere Haus von innen, es war innen leer. Sie sind nicht umgekehrt zum Herrn Jesus. Und was ist der Wille des Vaters? Das ist eben die Gedanken, also Metanoia, sich umzukehren zu ihm, an ihn glauben. Das ist der Wille des Vaters an der Stelle. Und das macht den krassen Unterschied eben tatsächlich auch dann später in der Drangsalszeit oder hier gegenwärtig zu dieser Zeit.
Ich möchte dazu auch was sagen. Ich hoffe, ich werde verstanden. Und der Jesus sagt ja auch etwas deutlich damit. Die wenigsten werden es verstanden haben. Und der Jesus hatte keine irdischen Brüder. Hat er nie gehabt, auch keine Halbbrüder. Er hat doch keine irdische Mutter gehabt, kein Gen von ihr. Das hat er damit ja auch zum Ausdruck gebracht. Leider wird es wenig verstanden.
Das ist halt immer schwierig, aber auch wichtig, dass man das versteht. Und das würde jetzt auch dich verstehen. Er hat ja schon Brüder, aber nicht diese Brüder, die du jetzt gemeint hast. Da gebe ich dir recht, die sind nicht genetisch Brüder, aber sie und auch nicht Halbbrüder oder in diesem Sinne, sondern sie sind Brüder in dem Sinne, dass sie dieselbe Mutter hatten. Oder? Einfach, dass wir auch dich verstehen. Er hatte wohl Brüder. Wie da steht, siehe da meine Mutter und meine Brüder. Gut, da meint er vermutlich nicht die biologischen, sondern sag jetzt, diejenigen im selben Geiste. Unter seinen Jüngern, oder? Aber auch biologisch gesehen wurde ihm gesagt, der Josef ist der Vater und die Maria ist die Mutter. Oder? Auch wenn jetzt das Thema, weiß nicht, ob wir das halt so weit ausbreiten wollen, dieses Thema kennen wir ja vermutlich alle. Aber sie ist nicht die genetische Mutter, also sie hat keinen genetischen Teil daran. Sie hat aber den Herrn natürlich geboren und ist dadurch ist sie die Mutter. Und die Brüder sind auch dadurch Brüder, dass sie eben von derselben Mutter stammen.
Das ist auch wieder eine Sache, die man rausnehmen kann. Wir hatten ja schon die Sache, dass eben er sich von Israel quasi von seinen Verwandten abgewandt hat, also von ganz Israel. Und wir haben vielleicht auch es ist zu bedenken, Gott hat keine Enkel, Gott hat Kinder. Das heißt, Verwandtschaft, also wenn meine Mutter oder mein Vater gläubig ist oder meine Großmutter und ich das immer fleißig mit in die Kirche gehe, in die Gemeinde gehe oder zur Anbetung gehe, hat es überhaupt nichts zu sagen, wenn ich nicht selbst Buße tue. Ja? Auch das kann man noch als Anwendung rausnehmen. Das steht hier zwar jetzt nicht direkt drin, aber vielleicht doch. Es geht darum, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Und was ist der Wille des Vaters? Umkehr Buße, Glauben. Ja? Und wer das tut, der kommt in die Familie Gottes. Dann sind wir in der schönen Familie. Ich habe heute 1. Johannes 2 gelesen. Kinder, junge Männer, Väter. Ihr wisst, was ich meine. Diese familiären Ausdrücke. Das sind jetzt auch keine Verwandten nach dem Blut, sondern das sind eben Verwandte im Glauben. Und da dürfen wir das schon vielleicht so gleichsetzen. Jetzt geht er eben dazu über, sich nicht mehr um sein irdisches Volk so zu kümmern. Jetzt beginnt was Neues. Ja? Also er verlässt das Haus dann ab dem Vers 1. Hier quasi schließt er das ab mit diesen Sätzen. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Der den Willen meines Vaters tun will, der in den Himmel ist. Und dann kommen wir zu Kapitel 13.
Eine Sache noch zum Detlef, seiner guten Ansage natürlich, die Qualität, dass man hier auch technisch, genetisch sich drüber unterhalten muss, ist ganz, ganz wichtig, weil es zu viel Schmarrn gibt, den man darüber liest. Aber wenn man den, ich sag jetzt mal, Vers 46 bis 50 im Zusammenhang eben liest, dann geht es hier um Familie. Wir haben auch alle Personen, die in der Familie gehören, ich sag jetzt mal hier mit zusammen, nämlich wir haben also die Familie hier als zeitlichen Faktor, temporär, nämlich, nein, das sind nicht meine Mutter und nicht meine Brüder, und dann eben das Ewige, das Beständige. Und in Vers 48 lesen wir zum Schluss, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und jetzt lesen wir hier auch eine Fehlstelle, also es ist keine Fehlstelle im Wort Gottes, sondern was fehlt, der Vater fehlt bei dieser Frage. Ja, also das müssen wir uns auch vor Augen halten, hier geht es um was Ewiges, Familiäres. Der Vater kommt dann erst später, nämlich wer den Willen meines Vaters tut. Also das heißt, es geht hier definitiv um das Haupt der Familie, das ist der Vater, kann man auch so in aller Einfachheit mal sagen. Und dann tatsächlich um die Familie selbst, die hier Bestand hat, geistig zu sehen, also die ewig ist.
Ja, dieser Abschnitt ist eben schon wunderbar eigentlich. Eben wir haben ja gesehen, oder, der König wurde nicht angenommen, wurde verworfen, oder, Matthäus-Evangelium, oder, wurde vom Volk, also von den Häuptern verworfen, von den Priestern. Und im Kapitel 12 verwirft der Jesus das Volk, oder die Pharisäer, oder verwirft der Jesus als König das Volk. Und eben dieser Zwischenabschnitt, oder, bevor er hinausgeht, eben diese wunderbare Sache, oder, als werden sie, eben die den Willen des Vaters tun, als eben Geschwister, oder, benannt, oder? Eben die Gläubigen, oder? Werden eben Brüder, oder? Geschwister, Vater, oder? Und vorher sind es mehr Jünger und Knechte und Diener, oder? Im König. Und eben dieser Abschnitt einfach wunderbar, oder? Wie eben diese Familie dann. Und das, es ist natürlich so, eben, dass die Mutter und die Brüder vom Herrn Jesus, die wurden ja auch dann noch richtige Geschwister, kann man sagen. Sie haben sich ja bekehrt eigentlich. Das waren ja dann Gläubige nachher, Apostelgeschichte und so. Sieht man ja dann das auch. Also, ich nehme an, die meisten, oder? Und die Mutter war ja auch gläubig, aber sie musste auch, sie brauchte einen Retter, oder? Das haben wir auch schon angeschaut. Sie brauchte einen Retter.
Wenn ich jetzt doch nochmal auf diese Unterbrechung der Rede Jesu kommen darf, finde ich ja einfach auch schön, was wir vielleicht für uns entnehmen können, wenn wir vielleicht eben auch so Situationen in unserem Alltag haben. Die können wir immer aufgreifen, um dann etwas daraus zu machen, so wie das der Herr Jesus hier gemacht hat. Eigentlich wurde er gestört in seiner Rede, aber das hat uns ja jetzt so tiefe Einblicke gegeben. Eigentlich aus dieser Situation hat er eine tiefe Belehrung uns gezeigt. Und vielleicht gelingt uns ja das auch im Alltag, wenn es um ein kleines Thema geht, dass wir das aufgreifen und eben gleich zur Tiefe und zur Sache kommen. Ich hoffe immer noch, dass mir das auch gelingen darf, solche Momente aufzugreifen. Diese Weisheit, die wir hier vom Herrn Jesus sehen, dass er einfach diesen Unterbruch aufgreift und diese Wahrheit aufzeigt.
Ich habe mir noch eine Stelle aus Römer 8 hier aufgeschrieben. Die lese ich mal vor. Das bezieht sich auf die tatsächlichen Brüder, also nicht die leiblichen. Denn welche, Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ja, das ist dann nochmal aus der Paulus-Sicht, aus Römer-Sicht, die Geschichte. Aber passt hier ganz gut dazu.
Wegen dem Unterbrechen ist mir noch aufgefallen, wir sehen ja in Vers 23, die Aussage oder das Erkennen und diese Aussage des Volkes, nachdem der Herr den Besessenen, blinden, stummen geheilt hatte, alle, Vers 23, und es erstaunten alle die Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Und jetzt werden ja in gewisser Weise werte das Volk unterbrochen durch die Pharisäer. Sie hatten ja eigentlich, hatten sie es erkannt, also sie wurden verantwortlich, hatten dieses Erkennen, dieses Wissen. Steht es da nichts vom Buße tun und so, wir müssen da nicht mehr hineinlesen. Ich glaube auch gar nicht, dass es um das geht, aber man sieht die Reaktion der Pharisäer, die dann das Volk bei uns abklemmen oder abwürgen wollte, dass den Mund über. Ja, einfach reinreden, oder die Pharisäer, was sagten, als sie es hörten. Dann hatten wir den Abschnitt, vielleicht bis Vers 45, und jetzt musste vielleicht noch klar werden, dass dieses Volk, das zwar etwas erkannt hatte, auch noch zeigen musste, das, was sie erkannt haben, dass sie das eben halt in den Glauben hineinbringen müssen. Und ich denke immer, wenn wir das sehen, denn wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, also sie mussten den Willen tun. Und natürlich hat das eine Komponente, die äußerlich sichtbar ist, indem man sieht, oder ein äußerlicher Mensch äußerlich um andere Menschen sieht, was er tut, können wir Menschen davon annehmen, dass innerlich ein gewisser Glaube besteht zu dem, was sie tun sollen. Und irgendwie, dass das auch noch aufgezeigt werden muss, dass nicht irgendwelche nationale oder persönliche Nachfolge irgendwie eine andere Stellung ergibt, sondern dass sie eben wirklich auch das tun müssen, was der Vater des Herrn Jesus aufgetragen hatte, dass sie das tun müssen und dass man das sieht. Und das ist natürlich letztlich Glaube, letztlich das Gesetz halten, was dann wiederum zur Buße eigentlich führt, weil sie ja erkennen können, dass sie das Gesetz nicht halten können und so diese Dinge. Also ich denke einfach, dass man da auch wiederum sieht, dass das Volk selber in einer National- oder in einer Nachkommenschaft, dass das auch nicht rettet oder nicht wirklich das bringt, was sie sich vermutlich da insgeheim vorgestellt haben.
im Kapitel 13 heißt es ja jetzt, an jenem Tage aber ging Jesus aus dem Hause hinaus und setzte sich an den See. Ja, eben er wurde verworfen als König und er geht weg oder so verachtet. Eigentlich Wahnsinn, oder? Er, Jehovas, also der Sohn des Menschen, oder? Der König der Könige, oder? Und so verworfen, dann geht er eben aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See, eben, haben wir auch schon gehört, See, eben ein Bild von den Nationen. Im Johannesevangelium heißt es See Tiberias, erinnert ja an den König Tiberius und an das Römische Reich, eben, und See, Meer ist ja immer ein, vielfach ein Bild von den Nationen, eben hinaus. Und jetzt bekommt das Königreich der Himmel dann einen anderen Charakter, einen anderen Sinn, oder? Jetzt fängt ja das dann an mit den, im Kapitel 13 hat es ja schon Gleichnisse, 6 Gleichnisse vom Königreich der Himmel. Ja, eben, das sehen wir dann. Also es gibt ja 10, oder? 10 Stück, oder? Und dazu noch eben das vom vierfältigen Ackerfeld. Dieses Gleichnis gehört aber, ist aber ein anderes, oder? Das ist, gehört nicht zu, zu den 10 Königreich der Himmel Gleichnisse.
Interessant ist ja auch, wenn wir jetzt lesen, da kommen immer noch viele Leute. Und es versammelten sich große Volksmengen zu ihm. Da fragt man sich, warum? Was war die Motivation? Er ist jetzt verworfen, die Pharisäer haben ihr Urteil gefällt und das Volk geht trotzdem noch zu ihm. Warum machen sie das? Haben sie vielleicht noch was ihm gesehen? Waren sie noch nicht überzeugt? Ich weiß es nicht. Ich rede mal ins Unreine rein. Oder war das einfach interessant anzuhören? Ab und zu hat er sie gefüttert, gespeist, meine ich. Oder war das ganz angenehm, ihm zuzuhören und so? Und ja, ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht schlecht reden, sondern das war mehr eine Frage. Warum sind jetzt große Volksmengen bei ihm? Am Schluss, also vor der Kreuzigung, da sind die ja ziemlich geschmolzen. Ich glaube, selbst seine Jünger sind davon gelaufen. Aber da waren es noch sehr viele.
Ich denke, sie hatten immer noch den Besessenen, der zu ihnen gebracht wurde, blind und stumm, den er heilte, hatten sie auch vermutlich immer noch vor Augen. Das ist ihnen ja nicht entgangen. Im Gegenteil, das hatten sie eigentlich erkannt, aber sie waren halt vermutlich noch nicht, ein großer Teil war vermutlich noch nicht so weit, dass sie wirklich glaubten, aber sie waren natürlich von den Wundern, oder von diesem Wunder waren sie natürlich schon sehr beeindruckt, dass sie mitgingen. Und das sehen wir auch heute in der Welt, wenn irgendwo etwas los ist, könnte da Versuche machen, 5 Leute irgendwo unter die Leute mischen und die schauen irgendwie in den Himmel hoch oder zeigen mit dem Finger hoch, da schauen alle die längste Zeit hinauf. Und wenn man dann noch irgendwo hinläuft in einer kleinen Gruppe, plötzlich hat man mehr. Das zieht oft dann noch an, oder? Das ist interessant. Oder? Aber ja, vielleicht gibt es da noch andere geistlichere Erklärungen, Hinweise.
Ja, eine Sache ist natürlich die, das, was der Herr Jesus immer gesagt hat. Es wird ja jetzt nicht alles gesagt, was er gesagt hat, aber vieles. Ich meine, das sind natürlich schon Dinge gewesen, wo die Leute durch ihren Hintergrund, im jüdischen Glauben natürlich einen Bezug gefunden haben und das sicher zumindest interessant fanden. Vielleicht ging es auch bis ins Herz, ich weiß es nicht. Aber ja, könnte eine Erklärung sein.
Ich habe was beim CV-Kommentar entnommen, fand ich sehr hilfreich beim Verstehen. Herr Jesus geht aus dem Haus heraus, sprich dem Haus Israel. Ja, er ist zuerst an dem See, setzt er sich an den See, dann steigt er in das Schiff, sind die Heiden, die dann später auf ihn hören werden und seine Worte annehmen. Die versammelte Menge, das sind die Juden, die nichts verstanden, von dem er gesprochen hat und ihn auch nicht aufnahmen. Und wir haben ja diesen Bruch, dass hier was ganz Neues beginnt. Und deswegen dieses Herausgehen aus dem Haus, sitzen am See, dann das Sein im Schiff und dann Reden zu den Heiden. Dann kommt ja gleich das Gleichnis vom Seemann. Und dann haben wir das immer mehr, ja, mit dem Reich der Himmel, dass das entfaltet wird, wie ein Panorama.
Ja, er steigt ja in ein Schiff, stieg zu ihm, also die große Folge zu ihm, sodass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Ja, vorher war er eigentlich, wenn die Volksmengen da waren, glaube ich, mehr mittendrin in den Volksmengen. Und das heißt, er heilte alle vorhin. Aber das ist hier nicht mehr der Fall, oder? Es ist nicht mehr der Fall, sodass er in ein Schiff stieg. Eben, er hat schon ein bisschen Abstand. Abstand, was auch noch gut ist, zu ihnen zu reden auf dem Wasser, ist anscheinend der Schall noch recht gut, oder? Dass die Leute das Wort dann auch sehr gut verstanden haben. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, oder? Weil das über das Wasser, oder? Ist der Schall und mit Abstand dann besser. Sonst hätten sie ihn ja gar nicht verstanden. Aber eben schon gewisser Abstand eben zu den Nationen, stand am Ufer und er redete vieles in Gleichnissen. Ja.
Hier haben wir ganz, das ist ja praktisch die Stelle mit den Gleichnissen, die wir überall lesen, in allen möglichen Konfessionen, die allen bekannt sind. Aber was ich jetzt damit sagen möchte, ist, im Kapitel 13 haben wir ja richtige Unterschiede, auch zeitliche Aspekte eben. Ich denke, wird niemand leugnen, dass Herr Jesus auch tatsächlich der Hausherr ist, der Chef. Eben aber dann eben auch die von ihm unterrichtet werden und die es von ihm auch offenbart bekommen, was seine Gleichnisse tatsächlich bedeuten und eben die es nicht offenbart bekommen, also die das nicht wissen, was es überhaupt vom Inhalt her zu bedeuten hat. Und vorhin haben wir das Wort Lehr etwas näher betrachtet und das sind tatsächlich auch die, die eben nicht umgekehrt sind und nicht glauben, die nicht wollten. Im ersten Teil der Gleichnisse sehen wir, kann man sagen, die Tätigkeit des Herrn Jesus an das Volk. Das heißt, ab Vers 3, mit dem Sämann sehen wir seine Tätigkeit, die er ist das Wort, er hat den Samen gesät, er hat es verkündigt, eben das Königreich. Und Das ist praktisch ein Gleichnis des Sämanns in Bezug auf das, was er getan hat, also sage ich jetzt in erster Linie in der Vergangenheit jetzt, zu den Seinen, als er gekommen ist und dann eben verworfen worden ist, und erklärt dann auch später, nach diesem Sämann, Gleichnis seinen Jüngern, die sind dann zu ihm hingetreten und haben ihn gefragt, warum er in Gleichnissen redet. Und er erklärt es ihnen ja dann ab Vers 10 und später dann, also gleich danach auch eben dann das Gleichnis, was das bedeutet, warum er der Sämann ist und warum die Volksmengen eben nicht gehört haben, und hat die unterschiedlichen vier Aspekte eben genannt und bezeichnet seiner Verkündigung von denen, die es nicht aufgenommen haben. Also da kommen wir dann eben später dazu.
Zu den Gleichnissen, da wollte ich jetzt mal noch einen Psalm zitieren. Ich habe mir aufgeschrieben, den Psalm 78. Ich lese mal ab Vers 1. Ein Maskil von Asaf. Horche, mein Volk, auf mein Gesetz. Neiget euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun mit einem Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Das ist, könnte man jetzt fast zu dem Thema Gleichnisse sagen, die Rätsel. Es geht da natürlich in dem Vers 78 noch viel weiter und möglicherweise sind da auch noch andere Nuancen drin, aber hier passt das Rätsel eigentlich sehr gut zu dem Thema Gleichnis, denn anscheinend hat es ja nicht jeder verstanden.
Die Erklärung ist ja, gibt er da ja dann im Vers 18, oder? Höret ihr nun das Gleichnis vom Sämann? Das ist ja dann erklärt, dass den Jüngern im Vers 14, er aber antwortet und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Eben die Jünger traten ja zu ihm, Vers 10. Die bekommen das dann erklärt eigentlich, dass das Gleichnis. Die bekommen, und ja, die anderen eben nicht, oder? Aber was interessant ist, oder? Eben das war damals so, eigentlich direkt, oder? Wo der Jesus da war. Aber heute hat, kann das jeder lesen, oder? Das ist einfach ja schon 100 nach Christus, als die Bibel fertig war, oder geschrieben. Jeder kann heute das lesen und die Erklärung, oder? Und das Geheimnis, aber das ist eigentlich wunderbar, oder? Aber ob die Menschen verstehen, das ist wieder eine ganz andere Sache, aber eben die den Willen des Vaters tun, die glauben, oder? Die werden das schon verstehen.
Zum Ausgesetzten. 16, was wir später erklärt bekommen als das Wort, möchte ich eine Stelle aus Jesaja 55 vorlesen. Ich habe es ein bisschen erweitert, weil ich einfach den Kontext sehr schön finde. Jesaja 55 ab Vers 8 lese ich. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jehova. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie Sprossen gemacht und dem Seemann Samen gegeben und Brot dem Essenden, also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn ich jetzt sehe, dass hier von einem Sämann gesprochen wird und dass er was ausgesät hat und an dieser Stelle in Jesaja vorlese, dann hätten das ja eigentlich auch die Jünger, wenn sie ein bisschen alle Schrift mit einbezogen hätten, was eben diese Worte bedeuten, schon verstehen können. Also wird mein Wort sein, das aus meinem Wunder hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Entweder wird jemand sich bekehren, dann ist er gerettet, oder wird er sich nicht bekehren, dann wird er gerichtet. Ja, es wird aber, dadurch, dass es ausgesprochen wird, dass der Samen gesät wurde, passiert es dann eben. Und dann scheiden sich vielleicht die Geister oder ja, die Schicksale, wie auch immer.
Und dann, was also auch besonders ist, ist die Erklärung praktisch vom Herrn Jesus im Vergleich zum Gleichnis eben an die Volksmengen gerichtet. Man könnte jetzt hier praktisch wie im Forum so Tabelle erstellen. Ich weiß nicht, wie es geht. Technisch kenne ich mich nicht aus. Dass man einmal das Gleichnis nimmt ab Vers 3 praktisch und immer parallel dazu auf der anderen Seite dann die Erklärung ab Vers 18. Dann wieder also das nächste Teil und dann die Erklärung von Jesus, was bedeutet es wieder, also so chronologisch, also links, rechts und dann hätte man das natürlich fast wie im Schlaraffenland, also halt Mund auf, Essen kommt, muss man gar nichts mehr arbeiten, weil es einer schon vorgearbeitet hat. Also das ist was Wunderbares zum Ausarbeiten, eine ganz einfache Ausarbeitung sogar, eben die Erklärung vom Herrn Jesus selbst zum Gleichnis, meine ich, ist was ganz Wunderbares, wenn man sie einzeln auch mal betrachtet.
Das erinnert mich jetzt eben an die Königin von Scheba, die ja zum Salomon ging und viele Rätsel hatte und ihn fragte. Wahrscheinlich hat sie sich viele Gedanken gemacht. Und der Salomo konnte alles ihr erklären. Und der Salomo ist ja ein Bild auf den wahren Herrn Jesu, der eben hier alles erklärt, also unsere Fragen beantworten kann. Das ist doch super, da haben wir eben die Auflösung, wenn ich das so da sagen darf. Eben diese Königin von Scheba, die ihre Rätsel aufzählte und es eben von Salomon gelöst erhielt. Und das dürfen wir ja auch. Wir dürfen ja immer zu unserem Herrn Jesus gehen und unsere Fragen ihm stellen. Und wenn wir sein Wort lesen, gibt er uns Antwort.
Und ich denke, diese Auflösungen geht ja nicht irgendwie um ein Rätsel, irgendwie Zeitvertreib, macht ein Rätsel und dann hat man die Auflösung und dann ist man auf dem Moment zufrieden, eine Sekunde und dann kommt das Nächste. Nein, ich denke, das dient ja dann wiederum uns als Schlüssel, um noch weiter in das Wort hineinzukommen, um andere Dinge auch zu erkennen und da tiefer vordringen zu können, ohne dass ich jetzt da sagen kann, weswegen oder wo oder wie, aber einfach, dass wir da diesem sage jetzt nicht Mechanismus, nein, einfach diese Erklärung zeigt uns dann auch sehr viel über den Herrn, wenn wir diese Gleichnis, diese Aussage sehen, diese Frage, die da automatisch kommen und sehen, wie er das eben einerseits die Frage stellt, andererseits oder das fragende Teil stellt, andererseits das auflösende Teil dann mitgibt. Und dass wir da ihn auch noch besser erkennen können. Und die ganze Thematik, die damit drin liegt, ja.
Also einmal sehen wir hier den Herrn Jesus als Sämann, dann die verschiedenen Perspektiven, nämlich dass er es tatsächlich nur denen erklärt, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben, den anderen eben nicht. Das muss man ganz klar unterscheiden. Und man kann aber auch noch Anwendungen machen, warum viele, die das Evangelium heutzutage verkündigen, das braucht man nicht zu verleugnen, die verwenden tatsächlich dieses Gleichnis hier zum Evangelisieren. Ich habe es auch schon oft verwendet. Und wenn ich dann auch erklärend, wenn ich auch das Evangelium der Gnade, also auch jemand eben sagen darf, weitersagen darf und verkündigen darf, und ihm eben hier auch auf die Erklärung des Herrn Jesus als Anwendung aufmerksam machen darf, selbst das bringt nichts. Selbst das versteht er nicht, wenn er nicht will. Wenn er nicht erkennt, dass Herr Jesus der einzige Weg ist und die einzige Wahrheit ist eben, und er derjenige ist, der zum Leben führt. Und wenn nicht, dann Gericht. Also selbst das bringt nichts, wenn man ihm eine Erklärung aus dem Wort Gottes vorliest, wenn er nicht will.
Vielleicht noch ein Gedanken zum Samen. Das ist ja dann mit dem Wort gleichgesetzt. Und das ist ja auch eine so nahegelegene Analogie, wie wir heute wissen. Samen ist eine konzentrierte Form von Worten, also DNS, mit Nahrung drumherum, die Frucht bringen kann. Also das Wort und das umgebende, ja, das ist, wir essen ja auch Samen, also Weizen. Das ist nahrhafter, da ist Stärke drin, Mehl, da sind Proteine drin. Das ist die Genetik drin, die es dann ermöglicht zu wachsen, zu Wurzeln zu finden, zu keimen. Und das ist eigentlich so schön, dass tatsächlich das biologische Bild wirklich ganz klar mit den Worten in Verbindung zu bringen ist. Eben, es ist nicht nur, weil es der Herr Jesus so sagt, er ist ja das Wort und er ist ja der Erfinder, sondern wir können es auch heute wirklich wunderschön nachvollziehen. Es ist da passt alles wirklich zusammen und auch danach die Umstände, wie ein, warum das Wort Wurzel findet, dauerhaft oder auch nur zeitweise oder gar nicht. Das sind schon Dinge, die aus dem Ackerbau verständlich werden und eben auch für Menschen gelten, deren Herz verhärtet ist, die nicht hören können oder wollen. Oder, ja, wo die Umstände einfach so sind, dass es ihnen gut geht. Und die nicht dran denken, an die Ewigkeit und so. Dann denken wir immer an die Ewigkeit. Wir denken auch viel an die Zeit. Obwohl wir es wissen, die meisten Menschen denken gar nicht dran, verdrängen es. Und das heißt, das Herz ist verhärtet unter die Umstände der, ja, wo es eben eingesät wird, da greift es nicht, da wächst es nicht, da kann es nicht wachsen. Und das ist so schön, selbst im Gleichnis, man versteht es eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, schon sehr richtig.
Ich wollte vielleicht auch einwerfen, Herr Jesus spricht ja nicht von Feigenbäumen oder vom Wein. Er spricht vom Weizenkorn. Und das Evangelium, das bringt Frucht hervor. Das ist ein wunderschöner Vers in Johannes 12, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich habe dann jetzt neulich was gehört, hat mich total fasziniert. Das Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt, wir lesen ja unterschiedliche Böden, sprich unterschiedliche Herzenzustände. Aber beim Bauer, wenn er das Weizenkorn auf die Erde wirft, das kann ja auch schief und krumm und sonst wie hinfallen. Das Weizenkorn selbst leistet dann enorme Arbeit. Es richtet sich aus, damit es in richtige Position kommt und wächst dann nach unten. Also das ist faszinierend, wie dann aus so einem kleinen Weizenkorn Leben entsteht. Ja, und das ist wirklich so, wenn Jesus Christus dann von sich das so sagt, ja, dass wenn das nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Und hier haben wir das Evangelium. Wenn das so den Herzensboden fällt, dann bringt es Leben. Dann hat der Mensch begriffen, deswegen auch die Ermahnung vielleicht noch im Neuen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer das recht hört, dann bringt das Weizenkorn in ihm Leben hervor. Bis ins ewige Leben.
Das wäre
Das ist, also die Anbindung, die man auch machen kann, natürlich ist auch was sehr Greifbares in Bezug auf das Evangelium, so wie es eben für uns wichtig ist, besonders hier beim Seemann, weil es auch sehr häufig verwendet wird. Und die Grundlage eben, die dürfen wir nicht vergessen, also die Herkunft, die dürfen wir nicht vergessen, das ist eben die, die zuerst hier anfänglich damit beginnt, dass er der Sämann ist. Und wie wir es von Anfang an gelesen haben, wo Herr Jesus, also anfänglich Herr Jesus eben aufgerufen hat zur Umkehr, zum Umdenken und das Evangelium verkündigt hat, nämlich die Botschaft vom Königreich, das kommt. Und dann die Leute, die sein Wort vernommen haben, er hat gesät hier. Und das anfänglich er der Sämann war, das ist praktisch die Grundlage, das in Bezug auf Matthäus-Evangelium, dann eben auch seine Jünger, die gesandt worden sind natürlich. Das sind dann die Unterwiesenen, da kommen wir später dazu. Ich denke ab Vers 50 oder 52, aber ganz was anderes ist es jetzt eben. Aber die Grundlage ist eben erstmal der Herr Jesus. In Bezug auf das Königreich, wie wir es in Matthäus vorfinden.
Dann schlage ich vor, fahren wir das nächste Mal bei Vers 4 fort, Kapitel 13, Vers 4. Wenn ein Bruder noch ein Gebet hat.
Ja, Jesus, so möchten wir wiederum danken und auch wissen, dass du der Sämann bist, dass du aber auch das wahre Weizenkorn bist, das in die Erde gefallen ist und viel Frucht gebracht hat. Das redet aber auch vom Tod und wie du Gott, deinem Vater, verherrlicht hast. Und ja, wir möchten dir auch noch den Rest der Woche anbefehlen, auch alle Geschwister, die auch gebrechlich sind, älter sind, auch Hans-Peter nochmals um gute Genesung. So möchten wir doch dir den Rest der Woche anbefehlen, bitten deine Kraft, Hilfe und Gnade. Und wir loben und preisen dich für alles immer wieder, was du schenkst. Amen.
Amen.
Ja, dann wünschen wir allen Geschwistern eine gute Nachtruhe, den Rekonvaleszenten gute Heilung und Gnade des Herrn. Tschüss, miteinander.
Gute Nacht, miteinander.
Gute Nacht, miteinander.
Tschüss.